Das Reich Gottes. Ein Blick auf die Herrschaft Jesu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um das Wesen und die Struktur des Reiches.
Was macht ein Reich aus? Und ich stelle diese Frage, weil wenn Gott so einen Begriff verwendet wie Reich, dann meint er Reich. Also nur weil wir ein Wort nicht mehr verwenden, heißt das ja nicht, dass das in der Bibel nicht bewusst benutzt wird und eine Idee transportieren will, die uns hilft zu verstehen, was Gott eigentlich sagen möchte. Und er verwendet eben das Wort Reich. So, was macht ein Reich aus? Ich denke, es sind im Wesentlichen vier Dinge, die wir mit einem Reich verbinden. Da ist auf der einen Seite eine Art Herrscher, da gibt es Untertanen, da gibt es so etwas wie ein Gebiet, über das sich das Reich erstreckt, und es gibt Gesetze. Und ich möchte die vier Punkte mal ganz vorsichtig auf uns übertragen, das ist auch nicht kompliziert. Wenn wir uns die Frage stellen, wer ist der König in diesem Reich, dann ist das Jesus. Klassische Stelle aus Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 5 und 6, da haben wir diesen prophetischen Blick auf ein Kind, das uns geboren wird, ein Sohn uns gegeben. Dann heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das ist eine Stelle, wo wir im Alten Testament sehen, wer dieser König ist. Wir könnten viele andere Stellen noch dazu nehmen. Das wäre nicht schwer, das zu zeigen. Frage, wer sind seine Untertanen? Und auch das ist einfach, weil der Herr Jesus in einem Gespräch mit Nikodemus genau darauf abzielt, zu zeigen, wer sind die Leute, die das Reich Gottes sehen und ins Reich Gottes hineinkommen können. Und das sind wiedergeborene Christen. Johannes 3, die Verse 3 und 5 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du möchtest begreifen, was Reich Gottes ist, du brauchst eine Wiedergeburt. Und noch mehr, Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das heißt, die, die dazugehören, Untertanen des Reiches, sind dieselben Leute, die wir heute als wiedergeborene Christen bezeichnen würden. Wenn wir nachdenken über das Gebiet, also ich hatte den Herrscher, die Untertanen, das Gebiet, dann ist das ein bisschen komplizierter. Wenn wir an ein irdisches Reich denken, was weiß ich, Deutschland, Ukraine, Russland, irgendwie sowas, dann gibt es da Grenzen, es gibt eine Hauptstadt, es gibt eine Flagge, es gibt eine Hymne, es gibt irgendwie eine Armee, sowas. Das haben wir alles nicht. Wir haben es nicht, weil Reich Gottes findet auf der Welt statt, aber es ist nicht von der Welt. Das ist ein Unterschied. Etwas kann in der Welt, aber nicht von dieser Welt sein. Es ist eine himmlische Realität, die sich in Menschen realisiert. Das ist der Unterschied. Eine himmlische Realität, die in mir stattfindet. Insofern findet Reich Gottes geografisch überall dort statt, wo wiedergeborene Christen sind. Also geografisch findet Reich Gottes auf der ganzen Welt statt. Sagt der Herr Jesus auch. Ja? Sagt mal, der Acker, wo diese Samen gesät werden im Gleichnis, ist die Welt. Logisch, findet überall statt. Und wir können gleichzeitig zu Recht sagen, wenn uns jemand fragt, wo gehörst du denn hin? Naja, Philipper 3, Vers 20, ihr kennt die Stelle. Ja, wo gehörst du hin? Ja, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Da gehöre ich hin. Ich bin noch hier, tut mir auch leid für mich selber, aber lässt sich gerade nicht ändern. Aber eigentlich, wenn du mich fragst, wo gehöre ich hin? Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und insofern hat unser Reich auch keine irdische Hauptstadt. Es ist nicht Jerusalem, es ist nicht Mekka, es ist nicht Berlin. Das haben wir alles nicht. Wir haben ein himmlisches Jerusalem. Das heißt, wir sind alle verstreut über die Welt und wir sammeln uns in einer himmlischen Stadt, wo man nicht hinreisen kann und trotzdem in der man lebt, wenn man gläubig ist. Kommen wir zu den Gesetzen. Und hier wird's jetzt ganz, ganz interessant. Habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus eigentlich predigen musste? Also warum hat Jesus eigentlich gepredigt? Wenn man diese verkürzte Form des Evangeliums versteht, Jesus ist für meine Sünden gestorben, dann hätte es ja gereicht, er wird geboren und dann nimmst du den Dreijährigen und babst ihn ans Kreuz. Und fertig. Lässt ihn wieder auferstehen und gut ist es, oder? Ist aber nicht passiert. Der wird 30, dann predigt er 1, 2, 3 Jahre über alle möglichen Themen, wo du sagst, Hammer. Und dann erst kommt Kreuz und Auferstehung. Wofür dieses ganze Predigen eigentlich? Naja, weil jedes Reich hat Gesetze. Ein Reich ohne Gesetze versinkt in Anarchie. Das ist nicht das, was Gott will. Und das ist auch völlig klar, wenn du eingebürgert werden möchtest in irgendein Reich dieser Welt, was weiß ich, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen möchtest, dann musst du ein Bekenntnis ablegen, dass du das Grundgesetz achtest, dass du die Gesetze achtest. Wenn du in Amerika eingebürgert werden möchtest, dann gibt es einen Oath of Allegiance, einen Treueschwur, den du ablegen musst und sagst, auf die Verfassung, das ist jetzt, daran werde ich mich halten. In jedem Reich ist das so, wenn du dazugehören willst, sagst du zu den Gesetzen, das sind jetzt meine. Ist irgendwie völlig klar. Und auch wenn jedes Land auf der Erde das ein klein bisschen unterschiedlich macht, du musst, um Bürger eines Landes, sprich eines Reiches zu werden, die Gesetze anerkennen. So, und das ist bei Jesus nicht anders. Das ist übrigens die Idee hinter der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist letztlich eine Sammlung von Dingen, die du wissen solltest, bevor du dann, das ist, wenn du weiterliest, Matthäus 5 bis 7, und dann kommt Matthäus 8, das Thema Bekehrung. Ja? Also, was muss ich wissen, bevor ich dann glaube und bevor ich mich auf dieses Projekt einlasse. Also das ist, wenn nicht, dass es dann so was Kleingedrucktes ist, was hinterherkommt. Das sind die Gesetze. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das Reich Christi, da gibt es Rechtsordnungen, wenn man so will. Das ist ein bisschen wie im Alten Testament. Da gab es auch das mosaische Gesetz. Und schaut mal Matthäus 21 an. Das ist ein Übergang, der hier beschrieben wird. Da heißt es Matthäus 21, Vers 43, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen, das ist Israel, von Israel weggenommen und einer Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Das heißt, hier ist Reich Gottes in seiner alttestamentlichen Ausprägung, aber es ist da und da gibt es auch Gesetze. Und dieses Reich Gottes wird Israel weggenommen und einem anderen Volk gegeben, das ist die Gemeinde. Deswegen sagt Petrus oder nennt Petrus uns ja auch eine heilige Nation oder ein Volk zum Besitztum. Und mit diesem Übergang des Reiches ist jetzt eine Veränderung des Gesetzes verbunden. Das war mal das mosaische Gesetz und jetzt treten wir ein in diese neue Form des Reiches, wo plötzlich Reich in einer ganz anderen Qualität vor uns steht und wir haben es jetzt nicht mehr mit dem mosaischen Gesetz zu tun, sondern mit dem Gesetz Christi. Also der Christus ist einer, der Gesetze predigt. Der hat eine Idee davon, wie die Leute, die in seinem Reich leben, wie die sich verhalten sollen. Das ist nicht so frei, mach was du willst, das ist nicht Anarchie. Deswegen können wir in Galater 6, Vers 2 lesen, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ah ja, das ist aber spannend. Oder Paulus konfrontiert mit der Frage, wie das bei Evangelisation läuft und warum er sich allen möglichen Leuten so anpasst und da so eine Freiheit hat. Paulus kann 1. Korinther 9, Vers 21 sich und sein Leben beschreiben als ein Leben, ich lese es euch mal vor, denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin. Also Christen sind keine Anarchisten. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. ich stehe unter einem Gesetz. Ich bin in einem Reich, da gibt es einen König, ich bin Untertan, das ist ein himmlisches Reich und dann gibt es das Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz gewinne. Also er steht unter dem Gesetz Christi, das ihm Freiheiten gibt, sich anderen Leuten anzupassen. Aber da ist ein Gesetz, wo er sagt, dem bin ich unterworfen. Es ist ein Gesetz, das Jakobus nennt ein Gesetz der Freiheit. Das Gesetz Christi macht uns frei. Und zwar im doppelten Sinn. Einerseits frei von dem moralischen Zeremonialgesetz des Alten Bundes. Du musst nicht mehr den Sabbat halten. Du musst nicht mehr das Laubhüttenfest feiern. Du darfst auch ein Schweinenackensteak essen. Das ist alles weg. Wir sind frei von diesen alten Bindungen, die nur einen prophetisch-illustrativen Charakter auf Christus hin hatten. Aber gleichzeitig stehst du unter dem Gesetz Christi. Und das bedeutet, du erfährst, wenn du dich auf diesen König einlässt und auf seine Herrschaft, du erfährst echte Freiheit von Sünde. Das geht weit über das hinaus, was das Alte Testament dir geben kann. Warum das so ist, können wir an anderer Stelle noch miteinander besprechen. Und das, was ich eben sagte, dass so ein Reich Gesetze hat, das gilt auch andersrum. Das heißt, genauso wie der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, was sie tun sollen, warnt er sie vor Gesetzlosigkeit. Also Gesetzlosigkeit, das ist nichts, wo du ganz oberflächlich sagst, na, habe ich ja nichts mehr mit zu tun, ich lebe ja aus Gnade. Falsch. Matthäus Kapitel 7. Da sind wir mitten in der Bergpredigt, in dem, wo ich sagte, das ist sowas wie so eine Art Antrittsrede. Ja, das ist das, was ich gerne von euch hätte. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Du möchtest, und jetzt sind wir wieder im zukünftigen Reich, beziehungsweise das kann sogar die gegenwärtige Form sein. Du möchtest dich, Reich Gottes ist das, wo du hin willst. Du willst dorthin, du willst Frieden und Rettung. Dort, wo Gott herrscht. Okay, hier, das ist es. Wer den Willen meines Vaters tut. Und wo das nicht passiert, da kommt dann irgendwann Jesus, Vers 23, und dann werde ich ihnen, das sind die, die das eben nicht getan haben, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also Jesus beschreibt hier ein Gericht über Menschen, die irgendwie äußerlich zum Reich gehören, aber ihr Ungehorsam zeigt ganz klar, dass sie doch nicht dazugehören. Du kannst äußerlich Teil einer Gemeinschaft sein, aber innerlich stimmt's nicht. Und wenn man in dein Leben reinschaut, sieht man das auch. Das gleiche Gericht an anderer Stelle nochmal, Matthäus 13, Vers 41 und 42. Da heißt es, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich, da haben wir wieder Reich Gottes, jetzt hier als Reich des Sohnes, und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Da haben wir wieder diesen Gedanken, Ungerechtigkeit und Leben im Reich Gottes vertragen sich nicht miteinander. Frage, warum werden die Untertanen, warum werden die Bürger des Reiches Gottes die Gebote Christi halten? Und die Antwort ist so unglaublich revolutionär. Das ist so, ich denke manchmal, das ist der Hammer. Wir halten die Gebote, weil wir Jesus lieben. Also, wenn du dir die Frage stellst, warum du Steuern zahlst und diese Gebote hältst, dann kann ich dir sagen, das hat irgendwas damit zu tun, dass du nicht bestraft werden willst oder kein schlechtes Gewissen haben möchtest. Aber im Blick auf das Reich Gottes, wenn es darum geht, Jesus zu gehorchen, lautet die Antwort, weil ich ihn liebe. Weil ich in seiner Liebe bleiben möchte. Gehorsam im Reich Gottes ist Ausdruck einer intakten, einer gelebten, einer auf Vertiefung hin angelegten Beziehung mit dem König. Das ist das Besondere. Und deswegen kann Jesus dann auch im Blick auf dieses Reich Johannes 14 formulieren. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Liebessprache. Also Liebessprache Jesu, Gehorsam. Wer meine Gebote hat und sie hält, Der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Hier entsteht Beziehung, die immer tiefer wird, wie bei einer guten Freundschaft. Oder Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also das eine ist, ich liebe, und das andere ist, ich bleibe in der Liebe. Ich liebe und werde geliebt, indem ich die Liebessprache des Geliebten spreche. Und das ist halt mal bei dem Herrn Jesus gehorsam. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Merkt ihr? Das ist nichts Besonderes, was wir da tun. Das ist einfach nur Logik der Liebe Gottes. Das ist relativ einfach. Soweit mal zum Herrscher, den Untertanen, dem Gebiet und dem Gesetz des Reiches. Oder ich kann die Frage schnell beantworten. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist der Gedanke, dass ich durch das Halten von Geboten mir die Liebe und das Wohlwollen Gottes erwirke. Das heißt, Gesetzlichkeit versucht durch Gehorsam Gottes Liebe zu bekommen, während das, was hier im Reich Gottes passiert, ist, ich habe die Liebe Gottes erkannt, ich bin geliebt, ich weiß, Gott feiert mich, ich bin geliebtes Kind und jetzt aus purer Begeisterung halte ich die Gebote. Das ist der Unterschied. Ja, man kann das sehr miteinander verwechseln. Es ist das Problem, wo das Judentum dran scheitert. Das Judentum möchte sich, und das ist auch das, wenn du aus einer, vielleicht, manchmal lernt man das in seiner Familie so. Ja, immer dann, wenn ich ein artiges Kind bin, werde ich von meinen Eltern geliebt. Es gibt solche Familien, wo man solche Erfahrungen macht. Wenn ich mein Zimmer aufräume, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, wenn ich nicht widerspreche, dann haben mich meine Eltern lieb. Dann merke ich, dann bin ich so, dass sie mich lieb haben. Das ist bedingte Liebe. Und das ist etwas, was Gott nicht hat. Gott hat bedingungslose Liebe. Er liebt uns. So, und jetzt wird's interessant. Also diese bedingungslose Liebe, die soll uns jetzt anreizen, ihn wieder zurückzulieben. Ich kann mich nicht durch das Halten von Geboten retten. Ich kann mich nicht durch Artigkeit, Frömmigkeit, gute Werke retten. Das geht nicht. Gerettet wird immer durch Glauben aus Gnade. Ist immer dasselbe. Ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm, dass das, was er am Kreuz getan hat, völlig reicht. Und wenn ich darauf vertraue und sage, hey, jetzt bin ich angekommen. Ich bin geliebt. Dann bleibe ich in dieser Liebe. Und dann taucht die Frage auf, wie bleibe ich in dieser Liebe? Indem ich zurückliebe. Indem ich genau das tue, was der Sohn tut. Er hält die Gebote, liebt den Vater, der Vater liebt ihn, ich halte die Gebote, ja? Der Herr liebt mich und dadurch entsteht Beziehung.
Das war's für heute. Dich interessiert der erste Petrusbrief? Komm doch nächste Woche zum Seminar CBE Tiefgang ans Christliche Bildungszentrum Erzgebirge in Oelsnitz. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.